Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hallo, hallo, ich bin Busat Yam und ab heute sind sie zurück, die Fraggles. Ich bin ganz ehrlich, als ich das las, dachte ich nur so, wer waren die noch gleich? Ach ja, ähnlich wie die Muppets, bunte humanoide Puppen, die ihren Tag mit Lachen, Singen und Tanzen verbringen. Und so klingt dann auch der offizielle Trailer.
I thought you'd never ask!
Ja, also alles relativ sorgenfrei. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es jetzt eine Neuauflage gibt. Die Sehnsucht nach Leichtigkeit. Fraggle Rock, Back to the Rock. Was es damit konkret auf sich hat, besprechen wir hier in 10 Minuten im Kompressor. Riese kauft Riesen. Das doch mal eine Neuigkeit, die aktuell wie ein Beben durch die Branche geht. Es geht um Microsoft. Microsoft kauft den Spielegiganten Activision Blizzard für knapp 70 Milliarden US-Dollar auf. Schwierig, vor allem, weil der Spieleentwickler Blizzard sich zuletzt mit Vorwürfen um Übergriffe und sexistische Diskriminierung auseinandersetzen musste. Da war zum Beispiel die Rede von einer sogenannten Cosby Suite, also benannt nach Sexualstraftäter Bill Cosby. Es ging da um ein Hotelzimmer, in dem offen über Gewalt an Frauen gesprochen wurde. Und dann gab es Vorwürfe um Cube Crawls, also Männer, die betrunken durchs Büro ziehen und Kolleginnen belästigen. Alles ziemlich verstörend. Und jetzt kauft also Microsoft den angeschlagenen Riesen auf. Was bedeutet der Deal jetzt für die Belegschaft? Darüber spreche ich mit Spielejournalistin Nora Bayer. Ich habe es ja gerade kurz umrissen. Blizzard stand also zuletzt stark in der Kritik. Was war da alles los?
Naja, eigentlich hat es ja letzten Sommer schon angefangen. Da hat die kalifornische Behörde, California Department of Fair Employment and Housing, gegen Activision Blizzard geklagt. Also es ging um eine Diskriminierungsklage. Inhalt war strukturelle Ungleichheit, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, die eben schon benannten Q-Crawls, eine Fredboy-Kultur und ja insgesamt einfach eine toxische und frauenfeindliche, verachtende regelrecht Arbeitskultur. Mhm. In einem ganz besonders tragischen Fall soll es tatsächlich auch zu einem Suizid einer Mitarbeiterin gekommen sein, während eines Betriebsausflugs. Da steht in der Anklageschrift, die hat sich wohl das Leben genommen, nachdem der männliche Vorgesetzte von ihr, der mitgekommen ist, Buttplugs und Gleitgel mit auf die Reise genommen hat.
Ja, das macht einen fassungslos. Hat sich denn seitdem etwas für die Mitarbeitenden geändert?
Also es gab Entlassungen auch auf höherer Ebene. Die gab es auch schon vor der Klage tatsächlich. Also 2020 wurde zum Beispiel der Alex Afrasiabi, der war Creative Director bei World of Warcraft, schon gefeuert. Allerdings eben nicht öffentlichkeitswirksam und der Grund wurde damals auch gar nicht benannt. Der hat tatsächlich Frauen belästigt, stand auch im Zusammenhang mit der Cosby Suite, die jetzt auch schon erwähnt worden ist. Viele Mitarbeitenden sind dann auf die Straße gegangen, letzten Sommer auch in Walkouts. Es scheint aber bislang intern nicht wirklich viel passiert zu sein. Also der noch CEO Bobby Kotick hat ja dann auch immer von einer Null-Toleranz-Politik gesprochen. Mittlerweile steht aber eben selbst ganz massiv in der Kritik, weil er Täter wohl geschützt haben muss und auch selber ja übergriffig geworden ist.
Mhm. Kotick soll ja jetzt gehen bzw. gegangen werden. Wie stehen denn die Chancen, dass er seinen Chefposten tatsächlich verliert?
Ja, in der Pressemitteilung steht jetzt erstmal nichts davon. Also da heißt es offiziell, dass er als CEO bis zum Abschluss der Übernahme bleibt, die sich ja wohl hinziehen wird. Also bis 2023 muss man jetzt mal abwarten.
Mhm. Wird sich denn unter Microsoft etwas ändern? Also können sich die Mitarbeitenden wieder Hoffnung machen? Was meinen Sie?
Also zunächst ist jetzt erstmal der Schritt, Kotick mitzunehmen, einer, der jetzt nicht unbedingt auf den großen Umbruch hindeutet. Also vor allem, weil ja der Rücktritt von den Angestellten selber massiv eingefordert worden ist in letzter Zeit. Mhm. Es gibt da zum Beispiel auch die Mitarbeiteraktivistengruppe, A Better ABK, die haben jetzt auf die Ankündigung insgesamt auch überrascht reagiert und meinten auch, dass sich an ihren Zielen jetzt erstmal gar nichts ändere. Also weiterhin bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen und auch die Absetzung von Kotticks. Und letztendlich stehen natürlich auch noch die Frage im Raum, sollte es eben zu einer Absetzung kommen von Kotick, wie hoch wird die Abfindung sein? Also im Falle einer Entlassung aufgrund eines Besitzerwechsels stünden eben tatsächlich also 320 Millionen Dollar Fast zu, und das ist jetzt natürlich für all diejenigen, die unter seiner Führung ja leiden mussten, eher eine Groteske.
Und abschließend vielleicht auch nochmal so ganz generell, was fehlt? Also wo müsste man in der Branche ansetzen, um dieses Riesenproblem anzugehen?
Also es wurde in den letzten Jahren ja extrem viel geredet und auch immer wieder Besserung gelobt. Also das Thema ist ja jetzt nichts Neues. Es gab ja schon Gamergate und viele andere Problematiken. Das ist immer wieder in die Öffentlichkeit aufgeploppt, aber wurde nie nachhaltig irgendwie angegangen. So. Es bleibt jetzt zu hoffen, dass unter Microsoft, das wäre natürlich ganz wunderbar, wenn so ein Spielegigant jetzt da tatsächlich sich vornehmen würde, dass Diversität und Gleichheit nicht nur als Marketing-Sprech irgendwie per zu perpetuieren, sondern tatsächlich halt auch umzusetzen mal. Das bleibt zu hoffen. Und in der Microsoft Gaming, in dem Leadership-Team, das ist auf jeden Fall positiv zu erwähnen, da sitzen ja 7 Frauen und 6 Männer. Das ist auf jeden Fall schon mal vielleicht so ein Hoffnungsschimmer. Aber was, ja, ob das tatsächlich dann auch Realität wird, bleibt leider abzuwarten.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Übernahme mit fadem Beigeschmack. Microsoft tut sich mit der Übernahme der Computerspielfirma Blizzard ein Hersteller ins Haus, der eine frauenfeindliche Unternehmenskultur pflegt. Ich sprach mit Spielejournalistin Nora Bayer. Sie hatte die Infos. Vielen Dank. Vielleicht können Sie sich noch an dieses Lied erinnern. Vorsicht, das könnte Sie kurz ein wenig irritieren.
Sing und schick es ein.
Ja, das war jetzt nicht das Intro der Fraggles, aber es sind die quietschbunten, glubschäugigen kleinen Figuren, die Anfang der 80er in der gleichnamigen Fernsehserie Unter der Erde gelebt haben. In der Felshöhle The Rock haben sie mit noch kleineren Kreaturen, den Doozers, zusammengelebt und wurden immer wieder von riesigen Gorks gejagt. Dass sie den Muppets so ähnlich sehen, das ist kein Zufall, denn der Erfinder der Fraggles und der Muppets war der große Puppenspieler Jim Henson. Seine Tochter Lisa ist jetzt die Produzentin einer neuen Fraggles-Staffel und die gibt's ab heute auf Apple TV zu sehen. Die Fraggles Back to the Rock heißt sie, es sind insgesamt 13 Folgen und Jenny Zilker feiert die Fraggles nicht nur, sondern besitzt auch die nötige Expertise. Für so Menschen wie mich, die abgesehen von der Sesamstraße, ich bin ja auch groß geworden in den 80ern und den Muppets, keinen wirklichen Bezug zu den Fraggles haben, was ist denn das Besondere an den Figuren?
Ja, zunächst mal sind das typische Jim Henson-Puppen. Man muss dazu sagen, dass Jim Henson, ich bin da wirklich großer Fan, dass der also schon ein Erneuerer des Puppenspiels war, weil der in den 60ern diesen Laid-Back-Humor und Sprachwitz, diese Ironie und diese enorme Sensibilität für Diversity eingebracht hat. Er hat ja die dann sehr erfolgreichen Sesamstraßenfiguren erfunden und eben die Muppets als Erwachsenenpuppen. Die Muppet-Show war ja eine Persiflage auf eine Samstagabendshow. Aber die Fraggles, die ab 1983 im US-Fernsehen und auch bei uns liefen, die richteten sich eben an Kinder und haben auch die typischen Henson-Merkmale. Sie werden teilweise per Hand und teilweise mit Stäben und Bändern geführt. Das führt dann zu diesem lustigen Gewackel beim Gehen. Die Stimmen sind übertrieben und darum auch teilweise sehr komisch und quietschig. Sie sind sehr, sehr bunt. Ich will mal sagen, es tut fast weh, wie kreischend bunt es bei den Fraggles daheim ist. Die wohnen in so einer Art Parallelwelt, einer Höhle unter dem Haus eines Menschen, verbunden durch ein Loch in der Wand, so als Portal. Und sie wohnen zusammen eben mit diesen noch kleineren bauarbeiterartigen Wesen namens Doozers, die mit Freude für die Fraggles Nahrung bauen. Und dann gibt's außerhalb noch die etwas dumpfen, riesigen Gorks, die Fraggles fangen wollen, aber so ein bisschen stulle sind. Und die Fraggles trauen sich nur selten in den Outer Space, so nennen sie das, wo die Menschen wohnen. Da wird also die Verbindung von verschiedenen Realitäten ausgelotet. Man könnte vielleicht ein bisschen simpel psychologisieren, dass die eine, diese bunte Fraggles-Welt, die Kinderwelt ist und die andere die menschliche Erwachsenenwelt. Die Menschen heißen bei den Fraggles auch nur Silly Creatures, weil die eben Dummes machen, wie Umweltverschmutzung zum Beispiel. Es gibt auch die sehr hübsche Figur der allwissenden Müllhalde, so eine Art Orakel, und die besteht aus Müll. Daran sehen wir auch, worum es in den Stories meist geht. Einerseits um den Mut, eine neue Welt zu erkunden, sich als Fraggle oder eben als Kind was zuzutrauen, und andererseits um Toleranz und Vorurteile, Umweltverschmutzung, Spiritualität. Das sind alles schon immer Hensons Kernthemen gewesen.
Das macht zumindest neugierig. Wie ist denn jetzt die neue Staffel im Vergleich zu den alten Folgen?
Ja, was ich eigentlich ganz schön fand, die ist quasi genauso, also geradezu anachronistisch gleich geblieben. Die Fraggle-Hauptfiguren sind immer noch Gobo, Red, Onkel Traveling, Matt, der sich manchmal in die Menschenwelt wagt und davon erzählt. Einmal schickt er zum Beispiel so eine Luftpolsterfolie nach Hause, die er im Müll gefunden hat, und schreibt, hier ist ein transparenter Zauberumhang, und den finden die Fraggles dann ganz hübsch. Also auch ähnliche Geschichten wie früher mit ähnlichen humanistischen Botschaften. So etwa, es geht beim Entdecken nicht darum, sich zu beweisen, sondern darum, den anderen zu helfen. Und auf der technischen Ebene ist das Ganze natürlich jetzt bestimmt besser gemacht, aber es sind immer noch Handpuppen. Es gibt keine großen CGI-Einsätze. Das ist wirklich schönes, altmodisches, pädagogisches Kinderfernsehen auf hohem Niveau. Und für mich ist die Tatsache, dass sich die Charaktere und Themen kaum verändert haben, ja auch ein Qualitätsmerkmal. Das war immer schon divers und offen. Das Einzige ist, dass als Menschenfigur jetzt nicht mehr ein älterer weißer Mann mit Hund in der Wohnung über dem Fraggle Rock lebt, sondern eine schwarze Meeresbiologin mit Hund. Aber das ist keine Makulatur. Das ist also kein Alibi-Einsatz einer Person of Color. Denn die Fraggles waren immer schon bunt. Mhm. Diesen echt sympathischen Hippie Henson, dem ging es ja mit den Farben seiner Figuren immer darum, möglichst viele Menschen anzusprechen und zu repräsentieren. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant, dass der tolle Children's Television Workshop, aus dem die Sesamstraße entstanden ist, ganz klar damals schon als Devise hatte, mehr Nicht-Weiße als weiße SchauspielerInnen einzusetzen. Und in diesem Spirit sind eben auch die Fraggles entstanden und da sind sie auch noch immer.
Die alten 5 Staffeln und fast 100 Episoden, die wurden ja auch vor allem für die Musikeinsätze und Songs geliebt. Ist das denn auch immer noch so?
Ja, absolut. Also die Aufnahmen sind jetzt auch natürlich ein bisschen besser geworden, aber es gibt immer noch sehr viele schöne, kurze Songs. Man muss auch sagen, in recht altmodischen Genres, was mir wieder ganz gut gefällt. Zum Beispiel gibt es einen Surf-Song oder so Musical-artiges. Wir können ja mal reinhören in einen Song, den Red singt, der heißt Hip Hip Hooray.
Ja, macht auf jeden Fall gute Laune. Ja, sehr schön. Jetzt läuft die Serie auf Apple TV. Was bedeutet das denn jetzt für die Henson Company?
Ja, ich habe mich ja gefreut, dass diese Kollaboration zwischen Apple TV und Henson anscheinend ganz gut klappt. Da ist übrigens noch mehr interessanter Inhalt jetzt bei Apple TV, der von der Henson Company stammt. Es gab ja vor diesem schon mal ein kleines Reboot der Fraggles, nämlich eine Miniserie mit Fraggle-Kurzfilm. Und jetzt gibt es zum Beispiel auch noch eine Zeichentrickversion von einem der besten Kinderbücher der Welt, wie ich finde, nämlich Harriet, Spionage aller Art von Louise Fitzhugh. Das ist ein wahnsinnig tolles und selbstermächtigendes und lustiges Buch. Das hat die Henson Company auch adaptiert, wie gesagt, als Zeichentrick. Und mich freut das besonders, weil in den USA Disney ja so ein bisschen der Global Player für didaktischen Kinder-Content geworden ist. Die greifen auch natürlich nach der ganzen Welt und klar laufen auf Disney Plus auch schöne Sachen, aber die Grundidee sämtlicher, vor allem der älteren Disney-Filme, ist ja meist die heile Kernfamilie, denn Walt Disney ging davon aus, dass Kinder nur dann gesund aufwachsen, wenn sie nichts Schlimmes oder Gefährliches sehen, wenn man ihnen also quasi alles Übel vorenthält. Und ich arbeite ja auch im Jugendmedienschutz und sehe das eigentlich eher so wie Jim Henson. Man kann natürlich in altersgemäßer Form die Kinder durch Fernsehen oder andere Formate stark machen, sie auf eine altersgerechte Art auch mit Problemen oder Vorurteilen oder Gefahren konfrontieren, damit sie die Auseinandersetzung und die Haltung dazu eben lernen. Und dafür steht Jim Henson für mich und damit irgendwie auch die zugegeben für Erwachsene vielleicht etwas anstrengenden Fraggles.
Aber wenn Jenny Zilkers Begeisterung jetzt auf sie rübergeschwappt ist, dann empfehlen wir Ihnen wärmstens die Fraggles Back to the Rock ab heute auf Apple TV. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Marianne Allweis.
Das Museum 5 Kontinente in München hat rund 50 Gegenstände aus seiner Sammlung als mögliche koloniale Raubkunst identifiziert. Wie das Museum weiter mitteilte, ist die Herkunft des bekanntesten untersuchten Objekts, des hölzernen Blaue Reiterpfostens, noch unklar. Ein Forscherteam aus Kamerun und Deutschland hatte seit November 2019 die Provenienz von rund 200 Objekten der Sammlung Max von Stettens untersucht. Dieser hatte Ende des 19. Jahrhunderts in Kamerun eine Kolonialtruppe des Deutschen Kaiserreiches kommandiert und dem Museum zahlreiche Objekte geschenkt. Das Projekt war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil das Forscherteam aus Kamerun wegen fehlender Visa nicht zum Abschlusstreffen reisen durfte. Im Skandal um sexuelle Übergriffe bei der Castingshow The Voice of Holland rückt nun der Medienproduzent John de Mol in den Mittelpunkt der Kritik. Mitarbeiterinnen seines Unternehmens Talpa warfen dem 66-Jährigen vor, die Opfer selbst verantwortlich zu machen. In einer ganzseitigen Zeitungsanzeige im Allgemeinen Dagblatt schrieben sie wörtlich: Lieber John, es liegt nicht an den Frauen. Der Medienmagnat de Mol hatte sich gestern Abend erstmals zu dem Skandal geäußert. Er sagte, dass er von den Vorfällen nichts gewusst habe und die Frauen sich hätten melden müssen. Die niederländische Staatssekretärin für Medien Günay Uslu kündigte Gespräche mit dem Mol und den TV-Sendern an. Dieses Verhalten müsse angegangen werden, sagte sie. Der US-Sänger und Schauspieler Meat Loaf ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren. Internationale Berühmtheit erlangte Meat Loaf vor allem durch sein Album Bat Out of Hell. Songs wie I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That wurden zu Klassikern. Markus Schuler.
Meat Loaf hat in seiner Karriere weltweit über 100 Millionen Alben verkauft und in über 65 Filmen mitgespielt, darunter Produktionen wie Fight Club, Rocky Horror Picture Show und Wayne's World. Nach seinem internationalen Durchbruch mit Bat Out of Hell 1977 kam für Meat Loaf, dessen Künstlername auf Deutsch Hackbraten bedeutet, der Absturz. Der Sänger ruinierte sich auf einer Welttournee die Stimme und hatte danach mit Problemen wie Depressionen, Alkoholsucht und weniger erfolgreichen Nachfolgealben zu kämpfen. Doch immer wieder gelangen ihm Comebacks.
In ihrer Heimat Brasilien wird sie als Sängerin des Jahrtausends gefeiert. Jetzt ist Elsa Soares im Alter von 91 Jahren in Rio de Janeiro gestorben. Geboren 1930 in einem armen Viertel, gelang ihr 1959 der Durchbruch. Viele Jahre trug Soares den Titel Königin des Samba, auch wenn sie sich nie darauf beschränkte. Der Musiker und Journalist Detlef Diederichsen würdigte ihre musikalische Vielfalt. Die Bedeutung von Soares in Brasilien sei enorm.
Das liegt nicht nur daran, weil sie eine schöne Stimme hatte oder weil sie eine tolle Stimme hatte, eine tolle Interpretin und Performerin war, sondern weil sie ja auch Themen hatte. Obwohl sie selber keine Songschreiberin war, hat sie immer sowohl die Rolle der Frau wie auch die Rolle der schwarzen Bevölkerung Brasiliens thematisiert. Und zwar von Anfang an bis zu ihren letzten Platten. Es waren durchaus immer wieder auch politische Statements. Damit hat sie auch Ärger gekriegt. Aber das war ihr egal.
Der Musiker Detlef Diederichsen in unserem Programm.
Mutig und stark, das war mein erster Impuls. Die Künstlerin Lena Ditte-Nissen hat sich nämlich mit der Nazi-Vergangenheit ihrer Familie auseinandergesetzt. Was wir in der Schule alles über den Holocaust und Nationalsozialismus gelernt haben, ist ja das eine. Was aber tatsächlich bei zum Beispiel unseren Großeltern los war, das wird immer wieder verdrängt oder zumindest nicht offen thematisiert. So hieß es zum Beispiel bei meiner Oma, ja, sie war noch viel zu jung und der Opa, der kam doch gleich in Kriegsgefangenschaft. Es ist definitiv ein schmerzhaftes Thema, aber genau mit diesem und der Frage nach Verantwortung beschäftigt sich Nissen jetzt mit einer Ausstellung. Zu sehen ab heute Abend in der Gemeinde Köln, heißt Chaosmus des Persönlichen, und ich spreche jetzt mit der deutsch-dänischen Künstlerin über ihre Arbeit. Hallo.
Hallo.
Chaosmus des Persönlichen, wie kam denn die Idee zu dem Titel und vor allem, wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Ja, ich fange mal mit dem Thema an, dann komme ich automatisch, glaube ich, zu dem Titel. Also das Thema beschäftigt mich, oder die Frage danach, was war eigentlich los in meiner Familie zur Zeit des Nationalsozialismus, beschäftigt mich, seitdem ich 14 bin. Das ist so die Zeit, in der man in der Schule sehr viel dazu lernt, im Geschichtsunterricht. Und ich habe damals erfahren, dass mein Großonkel Leonardo Conti war, der Reichsgesundheitsführer. Und das hat mich sehr schockiert und sehr traurig gemacht und wahnsinnig aufgewühlt. Und ich habe aber mit niemandem darüber sprechen können, außer mit meiner besten Freundin damals. Und so hat dieses Thema immer weiter in mir gewirkt. Mhm. Und ich habe dann immer wieder weiter recherchiert, bin dann noch auf weitere Familienmitglieder gekommen und habe gemerkt, ich will da hingucken. So, ich will nicht drüber reden.
Mhm, deshalb das Chaos und der Kosmos des Persönlichen. Und wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Also was zeigen Sie im Projektraum? Haben Sie da Beispiele?
Genau, also das Zentrum der Ausstellung bildet eigentlich eine 3-Kanal-Video-Installation. Sie müssen sich vorstellen, es hängen 3 Flachbildschirme von der Decke. Mhm. Darauf zu sehen sind 2 Frauen, die sprechen. In der Mitte stehen die beiden Frauen nebeneinander und rechts und links stehen sie jeweils einzeln. In der Mitte zitieren die beiden Frauen Texte, persönliche Texte meiner Großmutter, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Das sind Memoiren, die sie zwischen 69 und 71 geschrieben hat. Und das sind Auszüge aus einem Tagebuch, das sie kurz vor Ende des Krieges angefangen hat. Mhm. Und meine Großmutter war Nationalsozialistin und Rassistin und Antisemitin. Und auch in diesen Texten, die sie viele, viele Jahre später geschrieben hat, wird das sehr, sehr deutlich. Und rechts und links sieht man dann wiederum die gleichen Frauen, die gerade diese ja teilweise wirklich schockierenden Texte zitiert haben, darüber reflektieren, was sie gerade gesagt haben, beziehungsweise was sie gerade gehört haben.
Und diese beiden Schauspielerinnen, also die diese Texte sprechen, da hat ja die eine einen jüdischen Hintergrund, kommt aus einer Opferfamilie, die andere Österreicherin aus einer Täterfamilie. Also es markiert ja offensichtlich diesen Gegensatz. Was bedeutet das vor allem für die Schauspielerinnen und war das schwierig für sie?
Ja, da müsste man sie natürlich am besten selber nochmal fragen. Also ich weiß, dass die beiden das Thema sehr beschäftigt, jeweils für sich. Und mir war es ein Anliegen, mit zwei Schauspielerinnen zu arbeiten, die einen, die Aspekte dieser Geschichte verkörpern. Der Ursprung dieser Videoinstallation kommt von einer Performance. Wir haben die Texte erstmal als Performance aufgeführt. Und da war es mir eben wichtig, dass diese beiden Schauspielerinnen wirklich körperlich mit dieser Geschichte anwesend sind. Mhm. Aus der Idee heraus, dass ich denke, dass da schon etwas mittransportiert wird, was auch die Besucherinnen und Besucher ja doch wahrnehmen. Mhm.
Ein anderer Aspekt, der mich jetzt interessiert, wenn die Texte zitiert werden, in denen nationalistisches Gedankengut steckt, besteht da nicht auch die Gefahr der Reproduktion?
Doch, auf jeden Fall. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich denke, dass deswegen es eben besonders wichtig ist, dass diese reflexive Ebene drin ist, die rechts und links vorkommt. Und diese reflexive Ebene ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich habe einer Gruppe von Freiwilligen Ausschnitte von diesen Texten gegeben und dann einen Gruppenanalytiker gebeten, mit dieser Gruppe von Freiwilligen über diese Texte zu sprechen. Das heißt, das, was rechts und links gesprochen wird, sind auch Zitate von realen Menschen. Hm. Das ist nicht einfach irgendein Kommentar, den ich mir ausgedacht habe, sondern das ist auch die Realität. Und zwar diese Realität von Konfrontation mit so einem Text.
Und ja, was erhoffen Sie sich? Was soll mit den Menschen passieren, die sich ihre Bilder, Texte und Videos anschauen?
Ich hoffe, dass es auf der einen Seite, oder nicht auf der einen Seite, sondern meine Hoffnung ist schon, dass es eine Provokation ist auf eine Art, aber eine Provokation hin zu produktiven Gedanken. Eine Provokation hin dazu, wirklich in sich hineinzuspüren und zu merken, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich mir diese Texte anhöre. Und mit mir passiert natürlich was Spezifisches, weil das Texte meiner Großmutter sind. Aber ich glaube, viele Menschen können dadurch, dass es eben so was Persönliches, Intimes hat, daran anknüpfen und können sich vielleicht auch vorstellen, dass ihre eigenen Familienmitglieder das geschrieben haben und sind berührt und damit irgendwie affektiv angesprochen. Und es ist nicht diese institutionelle, intellektuelle oder vermeintlich intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, sondern eben eine wirkliche Konfrontation. Mhm.
Die nahe gehen kann. In der Gemeinde Köln öffnet heute um 17 Uhr die Ausstellung, in der sich die Künstlerin und Filmemacherin Lena Ditte-Nissen mit der Nazi-Vergangenheit ihrer eigenen Familie mit beschäftigt. Kosmos des Persönlichen, zu sehen bis zum 6. März. Und ich sprach mit der Künstlerin über ihre Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch und ein gutes Opening heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Das ist die tschechische Sängerin Hanna Horka mit ihrer Band Assonanze.
Když jsem se spolek vracela dva havrány, jsem slyšela, jak jeden druhého se ptá, kdo dneska večeři nám dá, kdo dneska večeři nám dá. Ten první k druhému se otočil a černým křídlem cestu naznačil, krhavým zrakem k lesu hleděl a tak to jemu odpověděl.
Und die Sängerin ist mit ihrer Folkmusik recht bekannt und auch populär geworden. Letzten Sonntag aber ist sie plötzlich gestorben mit nur 57 Jahren. Und nicht nur ihre Familie meint, dass ihr Tod mit einer Corona-Infektion in Verbindung steht. Peter Lange ist unser Korrespondent für Tschechien. Was weiß man denn über die Umstände ihres Todes?
Hanna Horka hat am Freitag vergangener Woche über Facebook mitgeteilt, dass sie von einer Corona-Infektion genesen sei. Zwei Tage später, also am Sonntag, so schildert es ihr Sohn, hat sie dann einen Spaziergang gemacht, hinterher über Rückenschmerzen geklagt, sie hat sich hingelegt und dann ist sie innerhalb von 10 Minuten erstickt. Und das Besondere an diesem Fall ist, dass Hanna Horka diese Corona-Infektion regelrecht gesucht hat. Ihr Mann und ihr Sohn hatten um Weihnachten herum selber eine Infektion, obwohl beide geimpft sind. Die Sängerin hat sich dezidiert geweigert, sich von der Familie zu isolieren, sondern sie wollte sich durch die Infektion auf eine natürliche Weise immunisieren, wie sie das gesagt hat. Und ob nun Corona tatsächlich die Todesursache war, soll jetzt durch eine Obduktion geklärt werden. Aber Jan Reek, ihr Sohn, geht schon davon aus.
Mhm. Heißt das, man kann sagen, dass sie eine Impfgegnerin war?
Also nach Aussagen ihres Sohnes war sie zumindest keine militante Impfgegnerin. Sie hing auch keinen Verschwörungsthesen nach, aber sie war schon ziemlich skeptisch gegenüber Tests und Impfungen und Aussagen von Fachleuten. Der Sohn Jan Reek hat dann ihren Facebook-Account studiert und geschaut, wem die Mutter alles so gefolgt ist. Und da fiel ihm schon auf, dass darunter zum Beispiel ein Schauspieler war oder ein Arzt, die beide zu den Wortführern der Impfgegner in Tschechien gehören, die immer für alternative, natürliche Heilmethoden gegen Corona werben, was immer sie darunter verstehen. Mhm. Und Jan Reek hat diese Leute nun auch namentlich und öffentlich für den Tod seiner Mutter verantwortlich gemacht. Es bleibt dann aber eben auch die bittere Erkenntnis für ihn, Hanna Horka hat auf die falschen Leute gehört und hat denen mehr vertraut als der eigenen Familie.
Ja, das jetzt mit tragischen Folgen. Kann man das jetzt als Einzelfall einordnen oder ist ihre Haltung auch stellvertretend für, also gilt die für viele Tschechinnen und Tschechen?
Also beim Impfen insgesamt hinkt Tschechien hinterher. Das Land liegt unter dem Durchschnitt der EU und noch deutlich unter den Zahlen in Deutschland. Vollständig geimpft sind im Moment 63,2% und die dritte Impfung haben 32,3%. Als die 3G-Regeln eingeführt wurden und dann die Tests auch eine Zeit lang nicht mehr kostenlos waren, da hat die Impfkampagne nochmal Schwung gekriegt. Das Land ist aber von einer kompletten Immunisierung der Bevölkerung weit entfernt, was jetzt natürlich ein Problem ist, wo auch in Tschechien die Omikron-Variante im Grunde die vorherrschende ist. Also diese Woche haben sich wieder 100.000 Menschen hier im Land infiziert, allein gestern fast 27.000. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.200 und in Prag sogar über 2.000. Nur macht sich das bisher in den Krankenhäusern noch nicht so richtig bemerkbar.
Sie sagen, 63,2% sind vollständig geimpft. Wie steht denn die Bevölkerung zum Thema Impfpflicht generell?
Also die Impfpflicht ist extrem unbeliebt und umstritten. Die abgewählte Regierung von Andrej Babiš wollte trotzdem in diese Richtung gehen. Sie hat kurz vor Schluss noch eine Verordnung erlassen über eine Impfpflicht für Leute über 60. Das hat aber dann den Impfgegnern doch mächtig Zulauf verschafft. Es gab in den letzten Wochen viele kleine und mittelgroße Demos mit zum Teil mehreren tausend Leuten. Und deswegen ist die neue Regierung bei diesem Thema auch sehr vorsichtig.
Warum gibt es da so eine große Zurückhaltung?
Ich denke, das hat etwas mit dem Staatsverständnis zu tun. Für einen erheblichen Teil der Bevölkerung in Tschechien ist der Staat eine, sagen wir, ferne Institution, von der man nichts oder nichts Gutes zu erwarten hat. Das hat was mit der kommunistischen Vergangenheit zu tun, mit dem Kontrollanspruch des Regimes damals. Es rührt aber auch schon aus den Zeiten davor. Es gab immer schon ein tief verwurzeltes Misstrauen gegen den Staat und seine Institutionen. Die Leute sind praktisch darauf trainiert, Ansagen von oben zu ignorieren oder zu umgehen. Das war auch bei den Corona-Regeln während der letzten Pandemiewellen ganz deutlich zu sehen. Und einer der Gesundheitsminister hat dann auch nur noch resigniert gesagt, also die Leute, die hören einfach nicht auf uns.
Mhm. Und wie reagiert darauf die Regierung? Also was versucht sie da zu unternehmen?
Also die neue Regierung jetzt von Peter Fiala, konservativ-liberal, hat sich von allen Überlegungen in Sachen Impfpflicht verabschiedet. Sie hat diese Woche dezidiert entschieden, dass es das in Tschechien nicht geben wird. Und sie hat auch diese Verordnung der Vorgängerregierung kassiert. Stattdessen setzt sie auf umfassende Tests und eben auf Appelle, sich freiwillig impfen zu lassen. Das hat auch mit ihrem Staatsverständnis zu tun. Das ist eher liberal. Der Staat soll sich gefährlich zurückhalten bei Eingriffen in Freiheitsrechte. Es gibt aber auch eigentlich pragmatischen Grund. Sie weiß ganz sicher, dass ihr einfach die Mittel fehlen, um eine solche Impfpflicht dann am Ende auch durchzusetzen.
Sagt Peter Lange, ist unser Korrespondent für Tschechien. Die Sängerin Hanna Horka von der tschechischen Band Assonanze ist mit 57 Jahren gestorben und ihre Familie und auch andere meinen, dass ihr Tod mit einer Corona-Infektion in Verbindung stünde.